Es ist ja so, dass vielleicht nicht jeder solch ein Lied aus ganzem Herzen mitsingen kann, weil es für ihn vielleicht noch nicht so ganz geklärt ist, ob Jesus wirklich alles für ihn ist. Und an solche Menschen richtet sich die augenblickliche Gottesdienstreihe, Predigtreihe, die uns beschäftigt, die den Titel hat Anfang. Anfang. Zielgruppe eigentlich Atheisten, Agnostiker, wenn man so will, aber ich denke auch für Christen ist was dabei, für jeden, der irgendwie nach Jesus fragt oder nach Gott fragt und nach dem christlichen Glauben und der sich fragt, wie wäre das denn, wenn ich jetzt nicht als Kind starte zu glauben und so das übernehme von meinen Eltern, sondern ich mich ganz frisch damit beschäftige und ganz frische Fragen stelle, finde ich dann auch Antworten. Und darum geht's uns. Und eine Frage in dieser Reihe muss jetzt auch mal sein, was ist denn eigentlich Glauben? Wenn wir nach einem Anfang im Glauben suchen, dann müssen wir mal uns darüber unterhalten. Ich muss zugeben, die Predigt ist jetzt heute ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, am Seminar hätten sie mir die um die Ohren geschlagen, weil es kommt relativ wenig Bibeltext vor. Wir wollen mal so ein bisschen zurücktreten und mal so ein breiteres Bild uns anschauen. So eine ganz allgemeine Überlegung zunächst einmal zum Thema Glauben. Und dann komme ich aber auf Jesus, aber auch da etwas allgemeiner. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Und ihr dürft hinterher schimpfen. Also ich glaube, dass, wir können mal, genau, du hast es schon da, ne? Glauben ist womöglich das religiöse Konzept, das am häufigsten auch missverstanden wird. Vor allem auch so im Gespräch mit Leuten, die sich noch nicht mit dem christlichen Glauben beschäftigt haben. Es gibt ja so ganz unterschiedliche Bedeutungen von diesem Wort Glauben oder ich glaube. Ne? Also ganz oft ist es ja nur so ein ganz vages, ich nehme etwas an. Ich glaube heißt dann, ich nehme an, dass es heute regnet. Deshalb nehme ich lieber einen Schirm mit, sowas in der Art. Ne? Aber es gibt auch noch andere Deutungen, andere Erklärungen für dieses Wort. Und ich weiß, dass in der Bibel ganz viel dazu steht. Zum Beispiel diese Definition im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Ne? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das sind vielleicht Definitionen, die ein Christ schon mal gehört hat und im Ohr hat. Aber es soll uns heute mal nicht um diese biblischen Definitionen gehen, sondern ich möchte tatsächlich allgemeiner beginnen. Vielleicht noch eine Abgrenzung. In frommen Kreisen, da bekommt dieser Ausdruck Glauben manchmal fast so eine mystische, fast magische Dimension. Du musst nur glauben. Und dann passiert etwas. Dann wird Gott dich heilen, dann wird er dich segnen, trösten, stärken. Du musst nur glauben. Das klingt dann so, als könnte man mit der richtigen Technik dafür sorgen, dass Gott nicht anders kann, als einem zu helfen. Darum soll es auch nicht gehen. Das wäre noch mal ein anderes Thema. Ich möchte noch weiter zurückdrehen. Beim Glauben geht es auch um Vorstellungskraft. Ich glaube, kann man dann zum Beispiel sagen, dass wir an diesem Punkt, in dieser Sache, in diesem Problem etwas ändern müssen und dass wir das auch ändern können. Was sagt man damit aus? Da hat man vor dem inneren Auge so ein Bild, eine Vision der Zukunft, die außer mir zunächst nochmal keiner sieht. Aber in mir ist dieser Glaube an diese Zukunft schon angelegt, sozusagen. Ich sehe das schon, was kommen könnte. Jeder schöpferischen Tätigkeit geht diese Form von Vorstellung, von Glauben voraus. Ein Gemälde entsteht zuerst im Kopf des Künstlers. Wo will ich hin? Welche Farben will ich benutzen? Was soll da auf die Leinwand? Der Koch, der hat Geschmack und Aussehen seines Gerichtes schon vor Augen, wenn er die Zutaten zusammenstellt. Und die Friseurin, die stellt sich vor, wie die Frisur werden soll. Hoffe ich jedenfalls. Der Politiker, der hat eine Vorstellung davon, von einer anders gestalteten Gesellschaft. Er glaubt, dass sich etwas ändern lässt. Und er fängt an, dafür zu arbeiten. Und er hängt sich rein, damit das auch tatsächlich so wird. Wir können also den Begriff Glauben sogar so weit fassen. Und ich möchte heute zunächst einmal mit solch einer weiten Definition arbeiten. Was ist da in unseren Vorstellungen? Was ist da möglich? Und da kann man drei Beobachtungen machen. Die erste Beobachtung ist, die Fähigkeit zu glauben, das ist wirklich eine ungeheuer starke Kraft, vielleicht die stärkste Kraft, die uns Menschen überhaupt zur Verfügung steht. Diese Vorstellungskraft, quasi voraus zu glauben, was noch kommen wird. Wir erkennen das wahrscheinlich normalerweise gar nicht als Fähigkeit, dass wir das so können. Aber wenn wir mal vergleichen mit Tieren, ne, ihr habt vielleicht Haustiere, einen Hund, eine Katze, also die haben diese Fähigkeit nicht. Die essen und trinken und dann kommen sie wieder und wollen wieder essen und wollen wieder trinken und schlafen. Die haben keine Vision für die Zukunft, außer der wieder gefüllte Napf oder so. Und die setzen sich auch nicht zusammen und planen, hacken irgendwas aus, dass etwas anders sein müsste und dass es auch anders sein könnte. Aber wir haben diese Fähigkeit. Und das ist wirklich eine Kraft. Das ist gestaltende Kraft, gestalterische Kraft. Entstehen Vorstellungen in unserem Kopf. Wörter kommen aus unserem Mund und sie werden von anderen aufgenommen. Sie verändern die Vorstellungen anderer Menschen. Und die Welt beginnt sich deswegen zu verändern, weil wir anfangen, über das, was an Vorstellungen, an Glauben für die Zukunft in uns ist, aus uns herauskommt. Was für eine Kraft! Die Welt verändert sich deswegen. Jedes Problem, das jemals gelöst wurde, das wurde nur deshalb gelöst, weil jemand daran geglaubt hat, dass es gelöst werden kann. Und entweder setzt solch ein jemand seinen Glauben direkt alleine um, oder er überzeugt andere Menschen davon und fängt an, mit anderen etwas zu verändern und zu gestalten. Jesus hat ja gesagt, dass Glaube Berge versetzt. Dass Glaube Berge versetzen kann. Und ich denke, wenn man so mal durch die Geschichte guckt, dann sieht man ein Stück weit, ich übertrage das jetzt, also nicht den praktischen Berg, aber Berge sind versetzt worden durch diese Kraft, die in uns Menschen ist. Es wurden medizinische Berge versetzt. Manche Krankheiten haben allen Schrecken verloren. Existieren kaum noch manche. Einfach, weil jemand den Glauben hatte, dass dafür eine Behandlungsmethode gefunden werden kann. Der Problemberg wurde besiegt, weil ein Mensch die Vorstellung, den Glauben hatte, dass dieser Berg im übertragenen Sinne versetzt werden kann. Und ein Mensch fing an, darüber zu reden. Und er hat andere überzeugt, dass das gelingen kann. Und dann wurde Geld generiert und in Forschung gesteckt. Und am Ende steht die Lösung. Und der Berg ist tatsächlich beseitigt. Oder soziale Berge wurden versetzt. Dann denken wir nur an die Abschaffung der Sklaverei. Was hat das an Arbeit und Überzeugungskraft gekostet? Aber es fing an mit dem Glauben einzelner Menschen, dass da erstens mal ein Problem vorliegt und dass dieses Problem zweitens dann gelöst werden muss und drittens tatsächlich auch gelöst werden kann. Oder politische Berge wurden versetzt. Zum Beispiel die Trennung von Deutschland. In dieser Woche durften wir ein weiteres Mal die deutsche Wiedervereinigung feiern. Was für ein Triumph! Für viele war das unvorstellbar, absolut undenkbar, unglaublich. Aber manche haben daran geglaubt und es möglich gemacht. Und sie haben davon gesprochen, dafür gekämpft und es ist tatsächlich passiert. Die Kraft der Vorstellung, die Kraft des Glaubens, das steckt in uns. Und ihr merkt, das ist eine sehr allgemeine, sehr, sehr umgangssprachlich geprägte und nicht spezifisch christliche Definition von Glauben. Aber diese Kraft steckt hinter jeder Veränderung, die von Menschen vorangetrieben wurde, hinter allem Guten und hinter allem Schlechten. Ideen, Ideologien bestimmen die Ereignisse in unserer Welt. Ideologien sind aber nichts anderes als Glaubenssysteme, als Vorstellungen und Überzeugungen, wie die Welt erklärt werden soll und wie sie gestaltet werden soll. Hinter allen Konflikten in der Welt steckt im Grunde das Phänomen, dass Menschen unterschiedliches glauben, dass sie von unterschiedlichen Ansätzen, Annahmen ausgehen, unterschiedliche Vorstellungen haben. Also in Spanien zum Beispiel aktuell glauben einige, dass es gut wäre, wenn ihre Region, Katalonien, unabhängig wäre, abgetrennt werden würde vom Rest von Spanien. Andere glauben, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Am Anfang standen da nur unterschiedliche Vorstellungen. Daraus wurden Worte, ganze Reden, und diese Worte prägten die Vorstellung von anderen Menschen, und plötzlich sind die Straßen voll von Leuten, die für ihren Glauben und ihre Überzeugungen demonstrieren. Oder wenn wir an unsere eigene Geschichte denken. Wie hat Adolf Hitler die Welt in den schrecklichsten aller Kriege gestürzt? Durch Reden. Durch Reden. Mehr hat er eigentlich nicht getan. Deutschland ging es schlecht. Er sprach darüber, was alle erlebten. Und dann hat er dazu seine eigenen Erklärungen und Überzeugungen geliefert. Er sprach darüber, was seiner Meinung nach anders sein sollte und wie es anders werden könnte. Ne, und immer wieder hat er das wiederholt. Das sollte anders sein für die Deutschen und das könnte anders sein, das sollte anders sein, das könnte anders sein, das sollte anders sein, das könnte anders sein. Und die hören das und irgendwann, ja, das glaube ich auch. Das sollte echt anders sein und das könnte auch anders sein. Und dann mussten alle Nationen drumherum sich irgendwann mal im Klaren werden, wie sie diesen Mann denn zu beurteilen haben und das, was er glaubt und was er da verbreitet. Und ein paar Jahre später, da lag die Welt im Krieg. Und eigentlich alles, was Hitler getan hat, war reden. Na gut, und ein Buch schreiben. Aber es waren Worte. Das ist die Kraft einer Idee. Das ist die Kraft von Glauben. Menschen mit Überzeugungskraft können andere Menschen von Ideen überzeugen und zu Taten bewegen. Die Fähigkeit, an eine Idee zu glauben, ist eine ungeheure Kraft. Es ist interessant, wenn wir glauben, dass etwas möglich ist, dann suchen wir so lange nach einem Weg, bis wir einen Weg finden. Und deshalb sind Optimisten üblicherweise auch erfolgreicher. Sie glauben, dass etwas geht, dass es gelingen kann, und sie probieren so lange rum, bis es gelingt. Eher pessimistisch eingestellte Menschen, die haben wahrscheinlich lange vorher aufgegeben. Die haben sich wahrscheinlich längst ausgeredet, dass das gar nicht geht. Es ist eine Form von Glauben, die uns dazu bringt, dass wir probieren und nochmal probieren, uns etwas vorstellen, wie es werden könnte, dass wir hoffen, dass wir Erwartungen hegen und dass wir Dinge verbessern. Klar, das ist kein religiöser Glauben, aber es ist doch eine Form von Glauben. Zweite Beobachtung. Wir suchen ständig nach Bestätigungen dafür, dass das, was wir glauben, auch tatsächlich wahr ist. Das sieht man in jeder Talkshow, oder das nimmt man dann, passiert mit uns in jeder Talkshow. Da sitzen die verschiedenen Leute und der erste erzählt so seine Meinung und die trifft sich jetzt gerade mal mit meiner und ich finde das toll, was der sagt und ja, der hat so recht und das ist absolut schlüssig. Und dann kommt der zweite und eigentlich, wenn man mal objektiv das beurteilen könnte, auch der redet durchaus schlüssig. Aber es ist ja nicht meine Meinung, er hat andere Erklärungen und deshalb ist das völliger Blödsinn, was der da sagt. Dem kann man auch gar nicht trauen, wahrscheinlich lügt der sowieso nur. Ich weiß nicht, ob das sowas in der Richtung auch manchmal abgeht. Das sind wohl die Phänomene, weshalb die Presse Lügenpresse genannt wird von manchen Menschen. Oder vielleicht habt ihr dieses Phänomen schon gehört von der Filterblase, der Informationsblase, in die wir geraten können. Das passiert im Internet, ne? Weil da Algorithmen angewandt werden, die uns immer wieder das Material zuspielen, für das wir uns interessieren. Bei Facebook zum Beispiel oder selbst bei Suchalgorithmen passiert das. Und dann bekomme ich irgendwann nur angezeigt, was meinem Standpunkt entspricht. Und ich bemerke gar nicht, dass andere das anders sehen. Und ich habe überhaupt kein Korrektiv mehr. Ich finde das relativ gefährlich. Also wir suchen Bestätigung für das, was wir glauben. Das ist ein normaler Vorgang. Aber es macht unseren Glauben eben durchaus auch anfällig, unsere Überzeugung. Und manchmal eben sogar gefährlich. Wenn wir uns für ein Glaubenssystem entschieden haben, einen Satz von Annahmen und Überzeugungen, dann suchen wir üblicherweise eben nach Bestätigungen und filtern alles andere raus. Und das gilt eben für alle Gebiete, Also nicht nur für den religiösen Glauben, es gilt auch für so Themen wie zum Beispiel, wie führe ich eine gute Ehe? Oder wie erzieht man Kinder auf gute Weise? Oder wie lernt man am besten in der Schule oder fürs Studium? Da hat man irgendwann so seine Vorstellung und das andere wird nicht mehr beachtet. Eine dritte Beobachtung. Glaube findet Bestätigung in einer Gemeinschaft von Personen, die das Gleiche glauben. Also nicht nur ich nehme bestimmte Informationsschnipsel auf, sondern und filtere andere raus. Also die einen nehme ich auf, die anderen filtere ich raus, sondern meine Mitmenschen tun das dann genauso, wenn ich in so einer Gemeinschaft irgendwie unterwegs bin. Und dann bekomme ich nur noch zu sehen, was ich sowieso schon glaube. Alle anderen bestätigen das. Und auch da wieder kein Korrektiv, keine anderen Meinungen. Und wenn Zweifel aufkommen, ob das, was ich glaube, auch tatsächlich wahr ist, also wenn Zweifel in mir mal aufkommen, dann tauchen sofort Menschen auf um mich herum, die sagen, doch, doch, was wir glauben, das ist wahr, das stimmt, es gibt doch folgende Gründe, die dafür sprechen. Und für uns Christen ist das vielleicht schwer zu ertragen, solche Überlegungen. Aber ich glaube, wenn man mit einem Blick von außen drauf guckt, würde man uns auch so beschreiben, dass wir einander da verstärken und einfach immer wieder neu überzeugen. Es ist aber ein Phänomen, das im Grunde jeder Ausprägung von Kultur zugrunde liegt. Manchmal wundert man sich, warum ein Mensch auf eine bestimmte Weise handelt. Man sieht vielleicht im Fernsehen irgendwie einen Beitrag über Menschen aus einer anderen Kultur und man wundert sich, wieso macht er das so? Oder vielleicht sind uns auch schon Menschen aus anderer Kultur begegnet, wir haben sie persönlich kennengelernt und dann wundern wir uns über manche Entscheidungen oder Vorgehensweisen. Und wenn man die Chance hätte, in die Kultur dieses anderen Menschen einzutauchen, dann würde man feststellen, in dieser Kultur ist das völlig üblich. Alle machen das da so. Und in der Kultur wären wir komisch, weil wir es anders machen. Soweit mal einige sehr weit gefasste Überlegungen zu dem Phänomen von Glauben, von Vorstellung. Ich bin überzeugt, dass uns die Fähigkeit zu glauben von Gott gegeben wurde. Das entspricht seiner Art als Schöpfer. Und wenn wir das anwenden, dann ist das die Ebenbildlichkeit Gottes, die da zum Tragen kommt. Auch wir können auf diese Weise schöpferisch tätig sein. Einfach der Blick in eine mögliche Zukunft, das gibt uns Hoffnung und das gibt uns die Möglichkeit zu gestalten, was Gott uns anvertraut hat. Wir haben ja jetzt aber immer noch nicht über den religiösen Glauben gesprochen, über den Glauben an einen Gott. Und dazu wollen wir jetzt mal kommen. Also religiöser Glaube ist im Grunde allgemeiner Glaube, so wie ich ihn jetzt mal versucht habe zu beschreiben, aber angewendet auf religiöse Angelegenheiten. Ich hoffe, euch fällt es nicht zu schwer, einmal so zu denken. Ich glaube, wirklich Atheisten würden das jetzt leichter nachvollziehen können als wir Christen. Für uns ist das vielleicht ein bisschen seltsam. Aber ich komme gleich darauf, dass das irgendwie eine ganz wichtige Abgrenzung ist gegenüber dem christlichen Glauben. Also dieser religiöse Glaube, der ist so, dass religiöser Glaube so stark ist, wie er denn ist, das liegt daran, dass auch allgemeiner Glaube eben diese enorme Kraft hat. Und darüber entzweien sich ja Völker, Gesellschaften, Familien. Also es gibt wirklich eine enorme Kraft da drin. Glaube erzeugt Probleme und er beseitigt Probleme. Glaube schlachtet Menschen ab und Glaube baut Krankenhäuser. Glaube ist eine ungeheuer starke Kraft. Und religiöser Glaube äußert sich häufig in der Formulierung, aber auch, ich glaube das. Also, upsa. Danke. Also nicht nur so in so allgemeinen Überzeugungen, sondern in konkreten Definitionen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Gott uns liebt. Und das ist so ein Glaubenssatz. Und wenn wir uns darauf einigen, dann glauben wir das gemeinsam. Oder ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Ne? Moslems zum Beispiel glauben, dass Mohammed ein Prophet Gottes ist. Und Juden glauben, dass Gott ihnen das Land gegeben hat, in dem heute der Staat Israel existiert. Christen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie glauben, dass er für die Sünde der Menschen am Kreuz gestorben ist. Es sind solche Glaubenssätze, die man formulieren kann. Und dann gibt es noch den Gedanken der selbsterfüllenden Prophezeiung. Also wenn man mal das definiert, also eine Vorhersage, die über direkte oder indirekte Mechanismen ihre Erfüllung selbst bewirkt. Und es stimmt wohl, wenn man stark genug daran glaubt, dann wird jedes religiöse System im Grunde zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also irgendwann passiert etwas, was wieder bestätigt, was ich vorher angenommen habe. Und wenn man genügend Leute mit gleichen Überzeugungen als Gruppe zusammentut, dann hat man in kürzester Zeit womöglich eine neue Religion, wenn man das so will. Denn die Filter machen die einen Informationen rein, die anderen kommen nicht rein und es verstärkt sich selbst. Und schwupps ist es selbsterfüllend. Und jetzt ist die Frage, ist das alles jetzt ein Argument für den christlichen Glauben oder gegen den christlichen Glauben, was ich so aufgeführt habe? Hat diese allgemeine Betrachtung der Fähigkeit zum Glauben überhaupt etwas mit dem christlichen Glauben zu tun? Lasst mich erklären, wo ich den Zusammenhang sehe. Als Jesus starb, da glaubten diejenigen, die ihm am nächsten standen, also wir nennen die oft seine Jünger, da glaubten die, dass er wirklich tot ist. Das war ihre Überzeugung. Wir haben Jesus sterben sehen, wir haben ihn ins Grab gelegt. Jesus ist tot. Und vorher hatten sie alle seine Reden gehört. Sie waren ja mit ihm unterwegs gewesen. Sie waren hingerissen von seinen schlagfertigen Antworten und auf hinterhältige Fragen. Sie haben die Gleichnisse gehört und vielleicht die Hälfte davon verstanden. Sie waren begeistert von all den Wundern, die sie erlebt hatten mit Jesus. Also da war ganz viel passiert, was sie auch so überzeugen konnte, was einfach da war. Und trotz all dem, als Jesus am Kreuz hingerichtet wurde und starb, da waren diese Menschen, die das alles miterlebt hatten, überzeugt, dass er wirklich tot war. Und wenn man fragen würde, was glaubten sie in dem Moment, nachdem sie Jesus ins Grab gelegt haben, dann wäre die Antwort wohl wirklich, sie glaubten, dass er tot ist. Sie hatten geglaubt, dass er der Messias war, der erwartete Retter. Aber das, was war davon übrig geblieben, jetzt wo er tot war? Sie glaubten, dass er ein begeisterter Redner war, dessen Talent ihn ans Kreuz gebracht hat. Ja, hat gut geredet, aber die anderen konnten es nicht ertragen. Er hatte die religiösen Führer seiner Zeit gegen sich aufgebracht. Das konnten sie noch glauben. Also einer, der mit seinen Reden quasi sich selbst das Grab geschaufelt hat. Petrus hatte noch versucht, ihm das auszureden, nach Jerusalem zu gehen. Denn Jesus hatte so sehr düster von dem gesprochen, was da kommen würde. Aber er ist trotzdem hingegangen. Oder seine Anhänger, die glaubten nach seinem Tod, dass er wohl doch nicht der Retter war. Das hatten sie vorher angenommen. Wir hören das aus dem Mund von zwei Jüngern, die sich nach dem Tod von Jesus unterhalten haben. Einer sagt ungefähr, wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Aber jetzt ist er schon drei Tage tot, von den führenden Priestern verurteilt und hingerichtet. Er war völlig niedergeschlagen, enttäuscht, hatte den Eindruck, dass er einer Täuschung aufgesessen war. Mit anderen Worten, wir haben uns wohl wirklich getäuscht in Jesus. Er war wohl doch nicht der Retter. Er ist gestorben, bevor er retten konnte. Ich nehme an, dass sie in dem Moment auch nicht wirklich glaubten, dass er der Sohn Gottes gewesen ist. Woher kam all dieser negative Glaube in dem Moment? Jesus war tot. Und mit dem Tod endet alle Hoffnung, dass ein Mensch noch etwas bewirken kann. Er ist nicht mehr da. Er kann nicht mehr argumentieren, keine schlagfertigen Antworten mehr geben, keine Wunder mehr tun. Jesus ist tot. Sie glaubten auch, dass ihr Leben jetzt in Gefahr ist, genauso wie das von Jesus. Also das können wir nachlesen im Johannesevangelium. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also die haben sich in Sicherheit gebracht und zugeschlossen, damit sie nicht auch verhaftet und ans Kreuz gebracht werden. Und das war alles völlig anders als bei jeder anderen religiösen Bewegung. Das waren verängstigte Leute, denen ihr gesamtes bisheriges Glaubensgebäude zusammengebrochen ist. Die haben nicht mehr geglaubt, was sie kurz vorher noch ganz sicher angenommen hatten, als sie mit Jesus unterwegs waren, als er noch lebte. Plötzlich war das alles zunichte gemacht. Die saßen da rum, völlig depressiv, völlig kaputt, desillusioniert, ohne Hoffnung. Wenn man mal auf andere schaut, Gandhi zum Beispiel, der war gestorben und seine Anhänger fingen danach sofort an, weiterzumachen, seine Lehren zu verbreiten. Die Ansicht, dass er als Märtyrer gestorben wäre. Die hatten einen starken Glauben und wollten das weiterreichen. Oder auch beim Propheten Mohammed, als der starb in hohem Alter, da fingen seine Nachfolger auch an, diese Lehre zu verbreiten, auszubreiten. Der Koran muss verbreitet werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Lehren Mohammeds zu allen Menschen kommen. Die waren überzeugt von diesen Lehren und die haben diese Lehren weitergegeben. Und bei Jesus war das irgendwie anders. Seine Lehre, die hatte nämlich ungeheuer viel mit ihm selbst zu tun. Die war ganz auf ihn selbst gerichtet. Er hatte so viel über sich selbst gesagt. Und als er starb, da war irgendwie jedem klar, dass er unmöglich der sein konnte, der er behauptet hatte zu sein. Irgendwie war das alles zunichte gemacht durch den Tod. Also im Grunde muss man sagen, am Ende hatten alle seine Anhänger den Glauben verloren. Den Glauben an Jesus. Wenn man ihn sie gefragt hätte, also Anhänger von Jesus, was glaubst du jetzt noch? Ich glaube nicht mehr, dass er wirklich der Retter war. Der Messias. Ich glaube nicht, dass er der Sohn Gottes war. Er ist tot. Ich glaube eigentlich gar nichts mehr, was ich vorher mal über Jesus geglaubt habe. Also, was tun? Sollten wir die Lehren von Jesus überall auf der Welt verbreiten? Nein, würde so ein Jünger wohl sagen. Das macht keinen Sinn. Es ist auch viel zu gefährlich. Wir könnten ja nicht mal ohne Gefahr unser Haus verlassen. Und außerdem, wer würde uns ernst nehmen? Fast alles, was er gelehrt hat, das hatte irgendwie mit ihm zu tun. Und jetzt ist er tot. Wen sollte das alles jetzt noch interessieren? Wir sind am Ende. Es ist aus und vorbei. Ich glaube, das war die Stimmung unter seinen Leuten. Unter den Leuten, die Jesus am besten kannten. Ihnen war klar, dass Jesus gestorben war und sie glaubten, dass er auch tot bleiben würde. Und im Grunde ist das eines der wichtigsten Argumente für den christlichen Glauben. Denn nur ein paar Wochen später sind dieselben Leute plötzlich völlig verändert. Es blieb eben nicht bei dieser Form von resigniertem Unglauben. Es ging weiter. Die Jünger, die in alle Himmelsrichtungen davongerannt waren, als Jesus verhaftet wurde. Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hatte, weil er Angst hatte, dass seine Beziehung zu Jesus ihn in gefährliche Schwierigkeiten bringen würde. Die Jünger, die sich aus Angst eingeschlossen hatten. Diese Menschen alle, diese Feiglinge, nennen wir sie ruhig mal so, obwohl sie die Situation bestimmt korrekt als sehr gefährlich eingeschätzt haben. Aber diese Feiglinge, die gingen ein paar Wochen später plötzlich auf die Straßen und Plätze von Jerusalem und haben öffentlich über Jesus gepredigt. Und es war ihnen egal, ob das gefährlich war. Und es war interessanterweise, als sie da anfingen zu predigen, keine Predigt über das, was Jesus gepredigt hat. Jedenfalls nicht gleich. Das waren schöne Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Zum Beispiel vom verlorenen Sohn. Eine tolle Geschichte. Aber es wird uns nicht erzählt, dass die Jünger, als es bei ihnen geschnackelt hat, über dieses Gleichnis erzählt hätten, was Jesus so toll erzählt hat. Keine Predigt auch über die Seligpreisungen. Ne? Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das sind schöne Texte, aber die Jünger haben etwas anderes gepredigt. Etwas anderes. Und das war das, was ihnen wichtig war. Wir haben immer wieder, man kann das nachlesen in der Bibel, immer wieder gibt es diese Reden, 4 Punkte. Ihr habt ihn getötet, so als wäre jeder der Hörer einer davon gewesen, der ihn ans Kreuz genagelt hat. Ihr habt sein Blut vergossen, ihr seid dafür schuldig, ihr habt geschrien, kreuzigen. Das wart ihr, wir hatten Angst vor euch, dass ihr uns auch so behandelt, aber das ist uns jetzt vollkommen egal. Jetzt ist nur noch eines wichtig, ihr müsst zugeben, dass ihr für seinen Tod gesorgt habt. Und dann, Gott hat ihn aber auferweckt. Wir haben ihn gesehen und jetzt kehrt um. Sagt, dass es euch leid tut, sozusagen. 20 Jahre später ist Paulus in Athen und wir haben das im ersten Teil dieser Reihe uns angeschaut, in der Apostelgeschichte. 20 Jahre, das ist ja immer noch ungeheuer nah dran an diesen Ereignissen, jetzt in unseren Zeitabständen gerechnet. Und da konnte man noch ganz viele Augenzeugen finden zu diesem Moment. Und auch da spricht Paulus über Jesus in Athen, zu den Leuten von Athen, die nichts wussten über Jesus und die sich wunderten und die wollten mehr wissen. Und Paulus spricht nicht über die Bergpredigt oder den verlorenen Sohn. Er sagt, Gott hat etwas in dieser Welt getan. Dafür bin ich Zeuge. Davon kann ich euch erzählen. Und das, was Gott getan hat, das ist wichtig für alle Menschen. Er hat es mitten unter uns getan. Paulus sagt, Gott hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Gott hat es bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Wisst ihr, warum die Kirche das erste Jahrhundert überlebt hat? Wisst ihr, warum ihr hier seid? Warum wir hier sind? Warum wir an Jesus glauben? Wisst ihr, warum ich Christ bin? Warum du Christ sein solltest? Weißt du, warum du den christlichen Glauben wirklich mal ganz ernst prüfen solltest, wenigstens? Weil damals von diesen Kerlen keiner mehr geglaubt hat, dass Jesus tot war. Keiner kam später und sagte, ich habe eigentlich die ganze Zeit an ihn geglaubt, aber keiner wollte es hören. Nein, sie haben alle ehrlich zugegeben, dass sie alle miteinander den Glauben an Jesus verloren hatten. Der Glaube war gestorben. Aber dann ist etwas passiert, dann ist etwas geschehen und sie haben es gesehen und sie haben es nicht nur geglaubt, sie haben es gesehen. Sie haben den auferstandenen Retter gesehen und das hat alles verändert. Erst das. Das hat diese Menschen verändert. Nicht ihre Erinnerung an die Lehren, sondern das, was sie gesehen haben. Und für die ersten 20, 30 Jahre, so scheint mir, wenn ich das aus der Bibel rauslese, scheint es so gewesen zu sein, dass sie hauptsächlich davon geredet haben. Immer wieder haben sie damit angefangen. Dieser Jesus, von dem wir dachten, dass er ganz tot ist, den hat Gott wieder lebendig gemacht. Gott hat nicht nur etwas zu einem Propheten gesagt. Das gibt es ja ganz oft in der Welt. Nein, wir sind überzeugt, dass Gott etwas getan hat. Für die ganze Welt. Er hat einen Mann von den Toten zurückgeholt, auferweckt. Wir glauben nicht nur, dass Jesus gute Dinge gelehrt hat. Wir glauben, dass etwas passiert ist. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Dass wirklich etwas passiert ist. Und wir glauben nicht nur, dass nicht nur, weil die Bibel es sagt. Klar, wir müssen es ein Stück weit aus der Bibel holen. Aber vieles davon war ja am Anfang gar nicht aufgeschrieben. Das war nicht uralter Text, den man jetzt irgendwie versucht auszulegen. Sondern für die ersten 100, 150, 200 Jahre, da wurden Tausende von Menschen... Für die ersten 100, 150, 200 Jahre, da wurden tausende Menschen Jesus Nachfolger, nicht weil sie etwas über Jesus gelesen haben, sondern weil es Augenzeugen gab, die so dermaßen überzeugt waren von dem, was sie erzählten, dass man sich einfach nicht dagegen wehren konnte. Die Kirche ist nicht entstanden wegen eines Buches. Die Kirche ist nicht entstanden wegen einer Lehre. Die Kirche ist entstanden, weil ein Toter auferweckt wurde. Und weil dadurch von Gott bestätigt wurde, dass dieser Mensch tatsächlich das war, was er vorher die ganze Zeit erzählt hatte, der Sohn Gottes. Gottes. Die Kirche ist entstanden, weil Augenzeugen berichtet haben, was sie gesehen haben und was sie dadurch verstanden haben. Ich denke, überzeugend an der christlichen Botschaft oder an der Botschaft des Christentums war dieses völlig veränderte Auftreten der Jünger. Nehmt uns das Leben, das ist uns egal. Wir sterben nicht für das, was wir glauben. Menschen sterben überall für ihren Glauben. Wir sind bereit zu sterben für das, was wir gesehen haben, den auferweckten Jesus. Wir sterben für jemanden, den wir kennen, von dem wir wissen, dass er lebt. Wir glauben heute nicht in erster Linie deshalb, weil die Bibel es sagt. Wir glauben, weil Matthäus es aufgeschrieben hat, ein Augenzeuge. Wir glauben, weil Markus darüber geschrieben hat, nachdem er sich intensiv mit Petrus darüber unterhalten hatte, einer seiner engsten Vertrauten. Wir glauben, weil Lukas gesagt hat, ich werde das alles mal genau untersuchen und in eine gute Reihenfolge bringen, sodass man sicher weiß, was da passiert ist. Wir glauben, weil Johannes darüber geschrieben hat. Der Mann, den Jesus besonders lieb hatte und der hinterher für die Mutter von Jesus zuständig war, der sich um sie gekümmert hat, nachdem Jesus gestorben war. Und sogar Jakobus, der Bruder von Jesus, selbst der war überzeugt am Ende. Ich meine, was wäre nötig, damit dein Bruder dich davon überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist? Ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich wäre. Aber auch er muss von der Auferstehung seines Bruders überzeugt worden sein. Der Apostel Petrus, der sich als Oberfeigling erwiesen hatte. Ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Das hat alles verändert. Oder Paulus, der alles zunächst überhaupt nicht glauben konnte, der die Lehre von Jesus ausretten wollte. Auch er sagt, ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Und er hat all die anderen Augenzeugen gehört und er war überzeugt. All diese Leute, die die ersten Tage nach der Kreuzigung von Jesus keinerlei Glauben an ihn hatten, diese Leute hatten später alle die gleiche Botschaft zu erzählen. Jesus ist auferstanden. Und deshalb ist die fundamentale Frage, mit der jeder sich auseinandersetzen muss, der einen Anfang im christlichen Glauben machen möchte, doch wieder diese Frage, die wir schon beim ersten Mal hatten. Wer ist Jesus? Ein einziges Ereignis veränderte vollkommen, wie die, die Jesus am nächsten standen, auf diese Frage geantwortet haben. Wer ist Jesus? Antwort A wäre sowas gewesen, wir dachten, er wäre der Retter. Aber das kann ja jetzt wohl nicht mehr sein, denn er ist tot. Und Antwort B nach der Auferstehung, wir wissen, dass er der Retter ist, weil Gott ihn durch die Auferstehung legitimiert hat. Wir wissen es. Und das hat ganz viele praktische Auswirkungen. Zum Beispiel, wenn wir beten, wenn du betest, dann kannst du sicher sein, dass Gott dich hört. Warum? Weil der auferstandene Jesus uns beigebracht hat, dass Gott unser Gebet erhört. Die Legitimation steckt in diesem Ereignis. Oder wir können den allmächtigen Schöpfer Gott als Vater ansprechen, weil Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist, uns beigebracht hat, wenn ihr betet, dann betet unser Vater. Oder wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, dann können wir Hoffnung haben. Denn Jesus, der auferstanden ist, der hat mal gesagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Als Jesus gestorben war, ich glaube, da hat diese Aussage keine Bedeutung mehr für die Jünger gehabt. Was hat ein Toter überwunden? Für mich. Aber Jesus ist auferweckt worden. Und das ändert alles. Dadurch wird auch diese Aussage wahr. Ich habe die Welt besiegt. Die Leute, die nichts mehr glauben konnten, die haben Jesus auferstanden gesehen. Und das hat alles verändert. Also, ich muss nicht glauben, weil die Bibel es sagt. Es gibt bessere Gründe. Ich muss nicht glauben, weil irgendwelche Leute überzeugende Worte benutzt haben, die mich beeinflussen. ihrer Überzeugung zu folgen. Es gibt bessere Gründe. Und wenn wir nochmal zurück überlegen, Glaube als starke Kraft, die irgendwie in uns allen gegenwärtig ist, oder die Suche nach Bestätigung, oder diese Frage der selbsterfüllenden Prophezeiung. Der christliche Glaube, ist der irgendwas davon? Es hat vielleicht Komponenten davon, aber letzten Endes ist der Grund für den christlichen Glauben etwas ganz anderes, nämlich die Tatsache, dass Jesus gestorben war und wieder auferweckt worden ist und dass er lebt. Da ist tatsächlich etwas passiert. Gott hat etwas in dieser Welt getan. Er hat Jesus auferweckt und damit bestätigt, dass Jesus Gottes Sohn ist und unser Retter. Und somit kommen wir eben wieder zu dieser Frage, wer ist Jesus? Und die Frage ist, was ist deine Antwort? Also, lieber Anfänger im Glauben, wenn du dich für dich eine Antwort auf diese Frage suchst, dann mach dir bewusst. Ein einziges Ereignis hat vollkommen verändert, was die, die Jesus am nächsten standen, auf diese Frage geantwortet haben. Ich würde gern beten. Lieber Herr, danke, dass du uns diese Tatsachen in deinem Wort festgehalten hast und dass wir es lernen konnten von anderen Menschen, die sich haben überzeugen lassen von früheren Zeugen. Und das geht zurück bis zu den Zeugen deiner Auferstehung. Und ich danke dir für diese Kette von Glauben, der echt überzeugt. Und ich weiß, dass du lebst, auch heute, und dass du lebendig bist. Und ich wünsche das jedem, der nach dir sucht, dass er dich lebendig erlebt, dass er entdeckt, dass es nicht nur um irgendein Glaubenssystem geht, um irgendeinen Satz von Annahmen und Dingen, die wir für richtig halten, sondern um eine Tatsache, um etwas, was in dieser Welt passiert ist. Ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns lebendig begegnest. Amen.